Wenn ihr an Innovationen denkt, was kommt euch da als erstes in den Sinn? Also ich denke eher an so kleine, feine Startups in schicken Coworking Spaces, aber jetzt nicht unbedingt an den Staat und die öffentliche Verwaltung. Um ehrlich zu sein, für mich passt diese Vorstellung so gar nicht. Meine Gäste heute, die meinen aber schade, denn eigentlich sollte es die Aufgabe von Staat und Verwaltung sein, digitale Innovation voranzutreiben. Was es dazu braucht, das frage ich Sie in diesem Podcast. Herzlich willkommen beim ÖFIT-Podcast Restart Digital, eine Produktion des Fraunhofer Instituts für offene Kommunikationssysteme. Mein Name ist Philipp Eins und ich freue mich auf meine beiden Co-Hosts, die heute hier mit mir zusammen sind und mich über Innovationspolitik aufklären. Das ist zum einen Nicole Opiala, wie immer ganz innovativ und online zugeschaltet. Nicole ist Politologin und stellvertretende Leiterin des ÖFIT. Hallo Nicole.
Hallo Philipp.
Und hier vor Ort in Berlin-Tegel in unserem Studio ist Maximilian Kupi. Er ist Data Scientist und hat sich an der Hertie School of Governance mit digitalem Wandel befasst. Seit vergangenem Jahr arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am ÖFIT. Moin.
Moin.
Ja, wir sprechen jetzt ja heute über Innovation. Mal an euch beide gefragt, welche Bedingungen braucht es denn eigentlich, damit wir alle innovativ sein können? Nicole.
Das sind ganz viele Aspekte. Wichtig ist, glaube ich, eine Offenheit. Das geht bei einem persönlich schon los, dass man offen ist für neue Ideen, dass man auch offen ist und sich umschaut, nicht nur auf das vor einem fokussiert, sondern auch rechts und links guckt, was passiert denn da noch in anderen Sektoren, in anderen Organisationen, was entstehen da für neue Dinge, wie lassen sich die vielleicht adaptieren, anwenden in meinem eigenen Kontext, und das geht dann schon einher auch mit dem Austausch mit anderen. Also besonders entstehen Innovationen da, wo ein Austausch ist zwischen auch möglichst diversen, heterogenen Meinungen, Hintergründen, Sektoren. Also da, wo ganz verschiedene Menschen zusammenkommen aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, mit Bürgerinnen und Bürgern aus der Verwaltung, und man sich da austauscht, voneinander lernt, und da entstehen dann eben diese neuen Ideen und da entsteht Innovation.
Ja, das ist ganz spannend, weil ganz oft hat man ja so das Klischee von Daniel Düsentrieb, der da in seiner Werkstatt alleine steht, irgendwie rumtüftelt und am Schluss kommt dann eine Erfindung raus. Aber was du sagst, Nicole, ist ja das Gegenteil, eigentlich eher Austausch in der Gruppe. So auch die Kraft der Gruppe nutzen, die Kraft der Ideen, die aus so einer Gruppe erwächst, oder?
Ganz genau. Also das ist eigentlich der Status quo, wie es auch etabliert ist, wie es heute gemacht wird. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Formate über Innovationsnetzwerke, über Reallabore, wo man mal Sachen austesten kann, wo man auch gemeinsam co-kreieren kann. Also da gibt es ganz viele verschiedene Formate und natürlich auch Methoden aus dem Design Thinking beispielsweise, die Innovation ermöglichen können oder vereinfachen können.
Mhm. Also es heißt Gruppenaustausch, Kreativität, Erfindungsreichtum, ja. Aber Max, ich denke mal, organisieren können muss man auch, oder?
Organisieren können muss man auch. Man muss auch, glaube ich, die Prozesse einigermaßen gut strukturieren können, im Sinne von, dass man eben sich Räume schafft, um neue Sachen auszuprobieren. Und nicht nur, weil der Austausch, die Ideengenerierung ist das eine. Der andere wichtige Punkt ist dann auch zu schauen, was funktioniert nicht davon. Und da ist eben Experimentieren, Experimentierräume zu schaffen und das in sagen wir mal, einigermaßen geschützten Räumen ausprobieren und mit Nutzern, Nutzerinnen zu testen. Das ist auch ein wesentliches Element, glaube ich.
Mhm. Ich hatte es ja eingangs gesagt, bei Innovationen denkt man oft an Startups. Da entstehen ja auch viele Innovationen. Die Startups arbeiten agil in kleinen Teams. Also wenn wir mal ein Beispiel nehmen, der heutige bekannte Impfstoffgigant BioNTech, der hat mal sehr klein angefangen. Ja? Also 2017 haben da noch rund 700 Menschen gearbeitet. Mittlerweile sind es 3000 Leute und mehr. So kurze Abstimmungswege, flache Hierarchien können da große Tanker, wie ja der Staat auch einer ist, können die da überhaupt mithalten bei Innovation?
ja, es gibt ja da diese Analogie des großen Tankers und des kleinen Speedboots nebendran. Und es gibt in großen Tankern auch immer Räume oder kleine Organisationseinheiten, Labs oder ähnliches, in denen dann eben diese Innovationen leichter vorangetrieben werden können. Das Problem entsteht natürlich dann wieder, wenn man diese Innovationen wieder in die Linie bringen will und muss. Und wenn es dann wieder darum geht, Zuständigkeiten und auch Ressourcen in der Linie sozusagen freizumachen. Aber ja, große Tanker können auch Möglichkeiten schaffen innerhalb ihrer Strukturen, um eben die Flexibilität von Startups sozusagen so ein bisschen zumindest sich reinzuholen.
Mhm, also Flexibilität, Startup-Mentalität mit reinholen sozusagen ins Boot, genau. Um in dem Bild zu bleiben. Nicole, wenn wir jetzt mal bei den großen Tankern bleiben, nämlich beim Staat, bei der Verwaltung, was sind denn da so Instrumente aus eurer Sicht? Wie kann der Staat innovativer werden? Was müsste da als nächstes geschehen? So die Top 3 vielleicht.
Ui. Top 3 ist schwierig. Also was wir auf EU-Ebene schon viel haben und auf lokaler Ebene, auf Bundesebene noch gar nicht so sehr, sind auch Bürgerkonsultationen beispielsweise. Also dass man digitale Möglichkeiten nutzt, um Bürgerbeteiligung stärker zu fördern, zu nutzen, wenn es darum geht, wie neue Gesetze gestaltet werden sollen oder Förderrichtlinien und was da wichtig wäre. Also da könnte man, in der Richtung könnte man beispielsweise noch mehr machen. Was es aus unserer Sicht auch mehr braucht, weil wenn man sich Innovationen heutzutage anschaut, sind die häufig datengetrieben. Und da bräuchte man aus unserer Sicht mehr Datenkompetenz in der öffentlichen Verwaltung und das vor allem auch in der Breite. Also wir haben die Datenlabore der Bundesministerien beispielsweise, die haben sehr hohe Kompetenz, aber das sind halt kleine Einheiten, die können zu Rate gezogen werden, wenn es solche Kompetenz braucht in den Fachabteilungen. Die machen auch Weiterbildungsangebote, die gibt es auch auf anderer Ebene, aber das richtet sich häufig noch eher an die Führungsebene. Und aus unserer Sicht braucht es eine Datenkompetenz auch gerade auf der Sacharbeiterebene, weil das sind die, die im täglichen Klein-Klein merken, wo hakt es denn da und wo wären Innovationen vielleicht besonders nutzbringend. Und die müssen dann eben auch wissen, wie könnten Daten hier eventuell unterstützen, Innovationen zu schaffen, die dann im Arbeitsalltag entlasten und auf Sacharbeiterebene eben auch einen besonders großen Impact haben.
Mhm, also
und die Sachen in Richtung Innovationsnetzwerke und Reallabore stärker nutzen, die hatten wir jetzt schon angesprochen. Deswegen fasse ich mich da jetzt ein bisschen kürzer. Aber da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten und Instrumente, die einem zur Verfügung stehen.
Also das heißt Bürgerbeteiligung auf der einen Seite, ja, Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot holen, um innovativer zu werden, auch zu schauen, was braucht es denn eigentlich ganz konkret, und auf der anderen Seite Daten besser nutzen. Lasst uns doch mal anfangen mit der BürgerInnenbeteiligung. Mhm. Ja, in eurer aktuellen Publikation zum Thema, da beschreibt ihr auch, ja, es gibt solche Beteiligungsformate für die Zivilgesellschaft, vor allem auf kommunaler Ebene. Ja, also digitale Plattformen, da können BürgerInnen Ideen für Sanierungsprojekte, Bebauungspläne, Verkehrsberuhigung und so weiter einreichen und mitteilen. Nicole, was sind denn da so Leuchttürme, wo das wirklich gut funktioniert, wo du sagst, ja, da haben solche Beteiligungsverfahren echt einen Impact hinterlassen?
Wir müssen ja sagen, es gibt mehrere Stufen der Beteiligung. Das geht los bei Informationen. Das wird natürlich schon sehr häufig gemacht. Da sind digitale Plattformen natürlich auch ein gutes Mittel, wo Informationen einfach bereitgestellt werden, was passiert da. Und das ist natürlich wichtig, damit sich Bürgerinnen überhaupt beteiligen können, dass sie wissen, was läuft denn gerade, was für Verfahren sind denn gerade in der Planung. Der nächste Schritt wäre dann so eine Konsultation, wo also nach Meinung gefragt wird zu gewissen Vorhaben. Die gibt es auch auf Bundesebene. Da hat zum Beispiel das Wirtschaftsministerium im letzten Jahr Konsultationen für ein Reallaboregesetz durchgeführt. Da konnte sich jeder zu äußern zu den Vorschlägen, die da gemacht wurden. Oder das BMI hat auch eine Konsultation durchgeführt zum eIDAS 2.0 Architekturprozess. Naja, und wenn es dann aber weitergeht, wenn es dann tatsächlich um so eine Kooperation oder Kollaboration geht, also eine noch stärkere Beteiligung der BürgerInnen, dann wird es schon schwierig, das auf Bundesebene zu skalieren. Aber auf kommunaler Ebene ist das natürlich möglich durch irgendwelche Labs, die dort existieren, durch Reallabore, die da existieren. Und man kann ja auch die Erfahrungen, die da auf kommunaler Ebene gesammelt werden, nutzen, und die Ideen, die dort generiert werden, einfließen lassen in Bundesvorhaben. Dass man also gar nicht versucht, das jetzt irgendwie bundesweit zu skalieren, sondern einfach das auf lokaler Ebene belässt, aber trotzdem die Erfahrungen hieraus stärker nutzt. Das wäre auch eine Möglichkeit, BürgerInnenbeteiligung noch stärker auch in solche Bundesvorhaben hineinzubekommen. Mhm.
Also ja, BürgerInnenbeteiligung, kann ich mir was vorstellen. Jetzt viel öfters der Begriff Reallabor. Was ist denn das vielleicht nochmal davon abgesetzt? Ist ja doch nochmal ein etwas anderes Modell, Max, oder? Was schwebt euch davor, Reallabore zu nutzen?
Reallabore, da geht es nach meinem Verständnis darum, dass man neue Ideen versucht greifbar zu machen und mit Bürgerinnen und Bürgern, wie gesagt, austestet und versucht, neue Gesetzesvorhaben oder neue Initiativen des Staates irgendwie, ja, erstmal sich zu überlegen, was könnte denn da passend sein, und dann eben langsam Form annehmen lassen, ne? Also in die Realität übersetzen und ausprobieren.
Ja, es geht, glaube ich, dann nicht nur um die Befragung, sondern auch wirklich ums Ausprobieren, genau. Austesten, oder?
Ja,
genau, also das geht eigentlich über alle Stufen des Innovationsprozesses. Also natürlich kann man sagen, dieser Prozess der Ideation, wir entwickeln hier erstmal Ideen gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber wir co-kreieren die vielleicht auch, und natürlich geht es dann letztlich auch ans Testen von neuen Innovationen, und das ist natürlich auch so eine Möglichkeit, wo dann vielleicht auch Vorbehalte gegenüber Technologien abgebaut werden können. Und wenn es um Technologien geht, die der Staat einsetzen möchte, gerade auch im Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern, ist das natürlich auch ein gutes Setting, einfach, ja, indem man die Nutzenden direkt mit einbezieht, um da möglichst nutzendenfreundliche Lösungen letztlich auch zu entwickeln.
So wie ihr es jetzt beschreibt, klingt das mit Beteiligungsverfahren natürlich erstmal sehr sinnvoll, auch weil der Staat ja für die Menschen da ist. Und dass man sagt, wir beziehen euch kommunal mit ein, was ihr für Lösungsvorschläge habt, für Probleme, welcher Natur auch immer, klingt logisch und vernünftig. Auf der anderen Seite, wenn man es jetzt kritisch betrachtet, dachte ich mir so, naja, könnte auch bedeuten, BürgerInnenbeteiligung, dass der Staat innovative Arbeit kostengünstig outsourced. Ja, weil BürgerInnen machen das ja im Prinzip gratis. Ich persönlich zum Beispiel hätte vermutlich wenig Zeit, mich da wirklich zu beteiligen bei vielen Fragen. Wer macht denn bei sowas mit?
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage, dass diese Beteiligungsformate und auch hängt natürlich auch von der Art des Formates ab. Gerade bei analogen Formaten ist es häufig so, dass man halt die Leute bekommt, die Zeit haben dafür. Das sind auch insbesondere natürlich Rentner oder Leute, die eben eh schon sehr engagiert sind in Lokalpolitik vielleicht. Beim Digitalen hat man dann wieder ein bisschen andere Verteilung. Das ist dann auch wieder, das heißt, im Idealfall sollten sich solche Formate auch so ein bisschen ergänzen, um eben möglichst breites Spektrum abzugreifen und möglichst breite Ideen und breites Feedback einzuholen und nicht nur von einem Teil der Gesellschaft.
Also dass auch die Befragten, dass die sich möglichst heterogen zusammensetzen, könnte ich mir vorstellen, oder sonst?
Genau, und da geht es halt dann auch wieder ganz konkret darum, wie sind die Prozesse genau gestaltet und schafft man es irgendwie, ich glaube, da ist vor allem auch eins wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, dass das, was sie da erarbeiten, auch irgendwie wirklich auch dann war, also nicht nur nett dargestellt und nett irgendwie besprochen wird oder irgendwo auch mal so vielen Dank, das war's jetzt, sondern dass das auch tatsächlich dann die Politik und die Entscheidungen wirklich auch beeinflusst. Und das ist, also da gab es auch Forschung dazu schon, die dann gezeigt hat, wenn das nicht passiert, dann ist auch sehr schnell beim nächsten Mal das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger weg, dass sie dann sagen so, ja, ist zwar alles nett, was ihr hier macht, aber ist mehr so eine Bespaßung als ein tatsächliches Mitgestalten.
Was wir sagen ist ja auch, dass man auch da möglichst viele wieder mit ins Boot holen sollte. Also auch viele dieser Beteiligungsplattformen oder Apps, die werden ja gar nicht vom Staat betrieben, sondern von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Mit denen sollte man sich also vernetzen, um BürgerInnenbeteiligung stärker zu fördern. Aber da sind natürlich auch schon Interessen organisiert. Die haben vielleicht auch mehr Ressourcen und auch, ja, haben einfach schon die Interessen gebündelt, was einzelne BürgerInnen vielleicht nicht so einfach leisten können. Also dass man sich auch einfach mit der Zivilgesellschaft stärker austauscht. Da gibt es natürlich auch nochmal speziellere Interessen, Civic Tech beispielsweise.
Was ist das?
Civic Tech, ja, das ist so ein bisschen das Gegenstück von GovTech, nämlich da werden Lösungen entwickelt aus der Zivilgesellschaft heraus, die letztlich ja die Interaktion von Staat und Bürgern verbessern sollen. Das ist jetzt wahrscheinlich also nicht die offiziell anerkannte Definition, aber um es mal ganz vereinfacht darzustellen. Also da geht es darum, stärker Informationen bereitzustellen. Was haben wir denn hier in Berlin beispielsweise? Oder Open Knowledge Foundation ist ein gutes Beispiel. Die machen ganz viel in der Richtung, einfach stärker Transparenz herzustellen über das, was der Staat macht, wenn es beispielsweise um den Haushalt geht, wofür werden denn die Gelder ausgegeben beispielsweise, aber auch Möglichkeiten schaffen, Anfragen zu stellen, also was dann auch tatsächlich weitergeht, nicht nur über die Information, sondern auch tatsächlich, wo die BürgerInnen aktiv werden können. Also, dass man sich mit der Zivilgesellschaft stärker vernetzt, aber auch mit der Wirtschaft. Also GovTechs, die haben natürlich auch viele Ideen und die haben natürlich auch wirtschaftliche Interessen dahinter. Aber da sind ja auch viele Ideen, wie man den Staat innovativer machen kann.
Jetzt fand ich aber einen Aspekt ganz spannend, den Max gerade genannt hatte. Wir haben viel darüber gesprochen, wie können innovative Ideen entstehen. Aber wie werden sie wirklich umgesetzt? Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Und wie offen sind Politik und Verwaltung für solche Innovationen von außen, von BürgerInnen und Bürgern. Beispiel mal ganz konkret. Ja, meine Nachbarn in Berlin-Pankow, ist ein Stadtteil, in dem ich hier in Berlin wohne, die engagieren sich jetzt schon seit Jahren für einen Kiezblock. Also ein Kiezblock, das ist so eine Art Verkehrsberuhigung, weil eine Straße halt viel für Umgehungsverkehr genutzt wird von LKWs und so weiter. Und da gibt es auch tatsächlich Engagement aus der BürgerInnenschaft heraus. Lokalpolitik und Verwaltung, die reagieren auf solche Vorschläge aber, mal vorsichtig gesagt, genervt oder gar nicht. Braucht es da nicht einfach auch eine andere Mentalität in der Verwaltung, in der Politik?
Ja, spannende Frage. Also ich musste vorhin auch, wie Nicole über so zivilgesellschaftliche Initiativen gesprochen hat, auch so ein bisschen über die Parteienlandschaft und die Art, wie Parteien aktuell funktionieren, sozusagen nachdenken, weil die sind ja oft meistens, also es gibt einzelne Ausnahmen, die so sehr, ein sehr spitzes Profil haben, aber das ist eigentlich eher selten, sondern es ist eigentlich immer so ein, sie versuchen immer alle gesellschaftlichen Themen abzudecken und da gibt es auch schon erste Vorschläge, dass man Parteien eigentlich mehr an Themen wieder orientieren sollte, so wie es vielleicht auch früher bei den Grünen war. Die hatten ein sehr starkes, sehr klares Thema, mit dem sie eigentlich Politik gemacht haben und für das sie eingestanden sind. Und das wurde aber über die Zeit immer, immer breiter. Das heißt, dadurch haben sie quasi ihren Expertenstatus in diesem Bereich verloren und aber auch die Politik hat den Zugang für die Wichtigkeit des Themas so ein Stück weit verloren, weil nicht mehr als Bürger konnte man sagen, okay, ich stehe für Umweltsachen ein, dann wähle ich also beispielsweise die und die Partei. Das ist jetzt heutzutage nicht mehr ganz so einfach machbar, weil die Parteien immer breitere Spektren abdecken müssen, weil sie halt, wenn sie in die Regierung wollen, das auch tun, also müssen, zwangsläufig so. Und da gibt es Vorschläge oder Ideen, dass man das quasi wieder so ein bisschen versucht, Parteien oder Einzelinitiativen noch stärker auch mit, und das passiert ja auch. Also die jüngeren Generationen haben auch kein Interesse mehr eigentlich an so klassischen breiten Parteien und engagieren sich eher wieder in so zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und da ist es dann halt wieder wichtig, also wie Nicole sagt, ne, wie schafft man es eigentlich, diese ganzen Impulse, die da entstehen, muss jetzt dann nicht die Parteienlandschaft komplett umdrehen und so, aber es geht einfach darum, denen mehr Gehör zu verschaffen und ja, das wieder stärker auch in die Politik selber reinzutragen und ja.
Kann ich nachvollziehen auf der einen Seite, auf der anderen, wenn wir über Kommunalpolitik sprechen, dann ist natürlich so, dass das von Hause aus sehr, sehr breit ist, die Themen, die da anfallen und die Verwaltung ist ja sowieso unparteilich. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, es gibt da vielleicht so ein Gap.
Ja, also Philipp, genau das, was du angesprochen hast, das sehen wir ähnlich. Also es gibt, also ich möchte da gar kein Verwaltungsbashing machen, da gibt es viele Leute, die total engagiert sind und offen für Innovationen. Es entstehen auch viele tolle Ideen und dann sind alle ganz beglückt davon. Aber ja, viele davon verpuffen dann leider auch. Und das liegt, glaube ich, an ganz vielen Faktoren. Genau, das liegt zum einen daran, großer Tanker. Das liegt an großen an langfristigen Planungshorizonten. Das liegt daran, dass es keine Prozesse wirklich dafür gibt oder die Prozesse nicht gut genug dafür sind, diese Innovation dann auch tatsächlich aufzunehmen und weiterzutreiben und einfach auch an begrenzten Ressourcen. Das ist Personalnot und Fachkräftemangel in der Verwaltung, der dazu führt, dass es einfach auch eine Überlastung gibt auf vielen Ebenen, wo dann einfach auch keine Möglichkeit ist, dann zusätzlich noch, ne, das ist dann, wird dann ja als zusätzlich empfunden, wenn dann solche Ideen von außen noch hereinkommen, die auch noch irgendwie umzusetzen oder weiterzutreiben, weil es erstmal darum geht, irgendwie das Tagesgeschäft zu bewältigen. Und da wird dann oft auch nicht gesehen, dass diese Ideen und diese Innovationen ja aber auch dazu beitragen können, vielleicht diese Überlastung im Tagesgeschäft auch zu lindern. Ja, ich glaube, das wollten wir noch ansprechen. Ja, wenn man jetzt in Richtung KI blickt beispielsweise, oder natürlich gibt es da auch andere
gute Stichwort,
Technologien,
da wollte ich gerade hin,
oder Möglichkeiten, genau, die dabei unterstützen können, um da eine Entlastung zu schaffen, um auch überhaupt Freiräume zu schaffen, Innovationen auch umzusetzen, voranzutreiben und wirklich nutzen zu können.
Und lass uns Kompetenz das mal ganz konkret und praktisch machen, Nicole. Mhm. Big Data und KI, du hast das vorhin schon kurz erwähnt. Wie ganz konkret können Daten und KI mehr Innovation auch in die Verwaltung bringen? Gibt es da auch wieder so Leuchttürme, Beispiele, wo du sagst, in die Richtung könnte es gehen?
Max, magst du das doch so dein Steckenpferd?
Ja, ja, ich kann gerne was dazu erzählen. Also das, um auf dem aufzubauen, was Nicole gerade gesagt hat, geht es natürlich so ganz klassischerweise, und das, was häufig auch darunter verstanden wird, ist gar nicht so super innovativ, sondern das sind einfach Prozessautomatisierungen, Sachen, die quasi Standardsachen, die aktuell oft noch von Hand gemacht werden oder teilweise sogar noch in Papierform in den einzelnen Verwaltungen irgendwie ablaufen, das möglichst digital zu machen und möglichst den Großteil davon automatisiert zu machen. Also Einordnung von neuen Fällen beispielsweise gibt es mittlerweile sogenannte Natural Language Processing Tools, die quasi automatisch schon mal Beschwerden beispielsweise oder irgendwas versuchen einzuklustern und zu sagen, das gehört jetzt hier zusammen, das gehört hier zusammen, oder checken, sind jetzt alle, beispielsweise sind alle Dokumente, die es jetzt für den und den Fall braucht, wurden die alle hochgeladen und so weiter. Das heißt, die nehmen einfach so viele Standard Aufgaben, die häufig einfach im sozusagen im Standard Ablauf einer Verwaltung stattfinden, versuchen da möglichst Entlastung zu schaffen. Also die sind gar nicht so super sexy, aber die schaffen eben, wie Nicole sagt, sehr viel Ressourcenfreiraum wiederum, um erstmal überhaupt das bewältigen zu können. Oftmals sind die Behörden ja, insbesondere jetzt, wenn wir hier über Berlin sprechen, so überfordert, dass man, ich weiß gar nicht, wie lange auf einen Bürgeramttermin wartet hier.
Ich warte mal 3 Monate.
Genau,
wenn ich schnell
also
bin.
So ein,
das geht ja noch.
So ein, teilweise auch länger, genau. Und da geht es eben genau darum. Und dann gibt es natürlich auch mehr, sage ich jetzt mal, sexiere Anwendungsfälle. Und da geht es.
Aber um das nochmal kurz zu verstehen.
Ja.
Das heißt, da hilft Big Data, KI, also datengestützte Tools, helfen einfach, dass die Mitarbeitenden mehr Freiraum haben, um sich dann wirklich mit wichtigen, innovativen Ideen zu befassen überhaupt. Ja?
Genau. Also die Idee ist quasi, dass man. Und das ist natürlich dann auch wieder so eine Generationenfrage auch, ne? Und die eine Motivationenfrage, ne? Also wer ist üblicherweise für solche Sachen zuständig? Und da ist natürlich auch wieder, geht auch darum, dass die Fachkräfte und das Durchschnittsalter des Verwaltungsmitarbeitenden ist mittlerweile ziemlich hoch. Das heißt, da werden ziemlich viele Leute ausscheiden und die dann zu ersetzen mittelfristig, um dann wieder mit den Neuen, weil das ist auch immer so eine Sache, dass oftmals viele Jungen und insbesondere aus meinem Umfeld zum Beispiel, die in die Verwaltung gehen, die sind meistens super motiviert, wenn sie rein anfangen so, und dann mit der Zeit schleicht sich dann so ein bisschen die Ernüchterung ein und dann ist so, ja, okay, das dauert jetzt hier alles irgendwie lang und irgendwie werde ich auch nicht richtig gesehen, und das liegt oftmals an diesen sehr umständlichen und noch eher undigitalen Prozessen und so. Und wenn da eben Freiräume wieder geschaffen werden, die können dann eben entsprechend genutzt werden, wie du sagst.
Aber das ist noch ein anderes Beispiel, glaube ich, aber auch, ne?
Genau, das sind dann der andere Teil dieser KI-Anwendung, der dann, sage ich mal, ein bisschen innovativer ist, wo es dann auch darum geht, jetzt heutzutage in aller Munde ist ja ChatGPT, also große Sprachmodelle, die ganz, ganz, ganz viele Anwendungsfälle ermöglichen, dadurch, dass sie ein relativ offenes Interface eben haben und einfach durch Sprache mit dem Nutzer und der Nutzerin interagieren können. Also es gibt einige, in Bundesbehörden gibt es zum Beispiel die Anwendung, dass man Gesetzestexte oder Regularien reinlädt und dann mit denen sozusagen chatten kann und dann fragen kann, was steht jetzt da genau drin und wie, wenn ich das jetzt so und so betrachte, was muss ich dann beachten und so weiter. Das heißt, so eine erweiterte Suche im Endeffekt, die versucht aber das schon so ein bisschen zu synthetisieren als ein Beispiel. Andere Ideen sind, wenn man die ganzen Informationen einer Organisation, beispielsweise ein Organigramm, und die einzelnen Fachabteilungen in so ein Large Language Model reinfüttert, dass man weiß quasi, welche Abteilung hat welche Themen. Und dann kann ich, das ist auch die Idee, das sind alles jetzt Sachen, die aktuell noch in der Entwicklung sind. Die sind jetzt noch nicht so super ausgereift, aber in die Richtung kann es gehen und die Entwicklungen sind eben sehr schnell. Das heißt, das wird jetzt auch alles immer besser mit der Zeit. Ne? Diese ganzen Modelle werden immer besser. Dann ist die Idee, dass man dann sozusagen sagt, ich habe hier das und das Anliegen, wen muss ich denn eventuell einbeziehen aus der ganzen Organisation? Und das
also verknüpfen von
Netzwerken. Und das ist aber eben alles sprachbasiert, also auf semantischer Ebene, wenn man so will. Ne? Also das findet quasi da so statt, dass man versucht, Begrifflichkeiten, die ähnlich sind, irgendwie zuzuordnen. Und das eben, wie gesagt, in einem sehr anwenderinnenfreundlichen Interface durch Sprache, durch einfache Chat-Interaktion. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele, aber das bietet für Verwaltungen unglaubliche Möglichkeiten, um da Effizienzen zu schaffen, auch in der Interaktion mit Bürgern beispielsweise und so weiter.
Also ich merke schon, es mangelt da jetzt nicht an Ideen für Innovation durch Big Data und KI, aber, und da weist ihr in eurer Publikation auch hin, es fehlt an, in erster Linie vielleicht sogar an Datenkompetenz in der Verwaltung, bei den Mitarbeitenden. Gilt also auch hier, Nicole, erstmal umparken im Kopf?
Ja, vielleicht ein bisschen schon, aber wie Max schon gesagt hat, das Durchschnittsalter in der Verwaltung ist relativ hoch. Da war das alles vielleicht auch noch nicht so ein Thema. Und ich glaube, man muss einfach die Möglichkeit geben, dass die Verwaltungsmitarbeitenden, egal auf welcher Ebene, einfach informierter darüber sind, was sind denn genau Daten? Erstmal Bewusstsein dafür zu bekommen, was sind denn überhaupt Daten, mit welchen Daten habe ich denn hier tagtäglich zu tun und wie könnte man die vielleicht nutzen? Wenn ich das überhaupt nicht sehe, weil ich gar keine Vorstellung davon habe, was denn genau alles Daten sind und was man damit machen kann, dann komme ich vielleicht auch dann auch nicht auf irgendwelche Ideen, wie man das vielleicht effizienter oder anders nutzen oder organisieren könnte. Und da erstmal so eine datensensible Arbeitskultur zu entwickeln und ja, einfach mehr Kompetenz in der Breite aufzubauen, das kann man auf ganz, kann man auf ganz verschiedenen Wegen machen. Das muss ja auch gar nicht immer sein, da muss es jetzt langwierige, formalisierte Weiterbildungsformate geben. Die Datenlabore der Bundesministerien, die machen das auch teilweise ganz kleinformatig, mal in so einer Brownback-Lunch-Session oder sonst was oder mit so Learning-Nuggets, also so ganz kurzen 10-Minuten-Einheiten, wo dann einfach einzelne Kompetenzen vermittelt werden, niedrigschwellig und für alle zugänglich, um einfach so eine andere Denkweise und andere Arbeitsweise in der Verwaltung zu etablieren.
Gibt es da nicht aber auch Ängste, die im Raum stehen, gerade bei einigen älteren Mitarbeitenden, einfach weil da neue Technologien kommen? Wie kann man die mitnehmen? Wie kann man so Ängste auch beseitigen vielleicht sogar?
Ja, ich glaube, das Wichtige ist da, und in Deutschland ist der Fokus üblicherweise immer erstmal auf dem, jetzt beim Thema Daten, auf Datenschutz eben, auf diesen negativen Aspekten und erstmal, also auch die meisten Weiterbildungsangebote beispielsweise, die es gibt für den öffentlichen Sektor, bewegen sich meistens um das Thema Datenschutz. Und ja, das ist wichtig und das ist auch wichtig, diesen Ängsten irgendwie zu begegnen und da klare Regeln oder klare rechtliche Vorgaben auch zu machen. Was kann man machen, was kann man nicht machen, dass die Leute eben sich sicher sein können, ja, darf ich das oder darf ich das nicht? Und das ist halt in Anbetracht der, ich habe es vorhin angesprochen, des schnellen technischen Fortschritts auch schwierig, dass da eben der Gesetzgeber und die Regulierung eben hinterherkommt und immer sagt, okay, das, da sind wir jetzt gerade. Ich meine, auf EU-Ebene gibt es jetzt den AI Act, der ist schon mal, geht schon mal in die richtige Richtung und gibt schon mal einige Impulse und Vorgaben. Aber auf der konkreten mitarbeitenden Ebene ist es halt eben, so argumentieren wir auch, wichtig, da eben eine Balance zu finden zwischen diesem, sagen wir mal, risikoaversen Blick von der Seite Datenschutz, aber eben auch den gestalterischen Blick auf Daten gleichzeitig auch zu fördern und nicht nur eben auf Datenschutz zu gucken, wie es üblicherweise der Fall ist. Die meisten Datenschutzprobleme sozusagen, da gibt es auch schon Lösungen, die müssen halt nur auch mitgedacht oder es muss das Bewusstsein bestehen, dass es die Lösungen eben gibt und dass man durch beispielsweise Anonymisierungsverfahren und so weiter Daten doch weiter nutzbar machen kann, als es eigentlich aktuell der Fall ist, beispielsweise. Mhm.
Da kann ich Max nur zustimmen, genau. Also wie kann man solche Ängste abbauen? Also sichere rechtliche Rahmenbedingungen, in denen man sich bewegen kann, vielleicht auch durch Experimentierräume oder Experimentierklauseln neue Möglichkeiten schaffen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, Erfolg ist das beste Mittel dagegen. Also einfach den Nutzen klar zu demonstrieren. Best Practices,
ne? Ja.
Wenn ich weiß, es hat vorher immer so und so lange gedauert, Informationen überhaupt erstmal zusammenzusammeln für ein Briefing oder was auch immer ich da erstellt habe, und dann stelle ich plötzlich fest, aha, jetzt mit diesem neuen Tool, ja, was irgendwie auf dem Large Language Model basiert, geht das plötzlich innerhalb von 5 Minuten. Das ist dann nicht perfekt, da muss ich auch irgendwie nochmal drüber gehen und so, aber das erspart mir einfach viel Zeit und Mühe. Und wenn ich das dann sehe, wie das mir in meiner praktischen Arbeit tatsächlich hilft, dann glaube ich, dass dann auch solche Vorbehalte dagegen schwinden werden.
Was ich jetzt also so mitnehme am Ende ist, es braucht auf der einen Seite eine Technologieoffenheit, also Chancen zu sehen, die KI, Big Data mit sich bringen, auf der anderen Seite aber auch mehr Austausch, mehr Zusammenarbeit mit BürgerInnen, zwischen auch Startups, Wissenschaft und der Verwaltung und dem Staat auf der anderen Seite. Die spannende Frage ist, was sind die nächsten Schritte, damit das auch gelingen kann? Oder vielleicht bleiben wir erstmal beim nächsten Schritt, müssen wir nicht gleich die nächsten Schritte nehmen.
Ja, also Information und das eben über alle Bundesebenen hinweg möglichst transparent zu machen, was es alles schon gibt. Und da gibt es schon viele, beispielsweise jetzt GovTech Campus ist eine große Initiative des Bundesinnenministeriums mit anderen Organisationen zusammen, wo es auch um die Integration oder das Netzwerken zwischen Staat und GovTechs eben geht. Solche Sachen sind super, super wichtig und das eben auf unterschiedlichen Ebenen weiter zu pushen und nicht nur bei den Bundesbehörden beispielsweise oder auf Bundesebene zu belassen, wo eben häufig auch die Mittel eh schon meistens ein bisschen besser sind als im Durchschnitt der Kommunalebene, sondern das eben und auch den Kompetenzaufbau über alle Behördenebenen hinweg irgendwie zu pushen, das wäre aus meiner Perspektive sehr wichtig, weil nur dann kann das Bewusstsein dafür entstehen und dann kann man auch überhaupt wirklich in den Austausch gehen, wenn man weiß, ah, da könnte es was geben, da ist irgendwas Spannendes.
Mhm. Mehr pushen, Nicole? Was meinst du?
Ja, ich glaube auch, dieses Bewusstsein, das reicht nicht, im eigenen Saft zu schmoren. Das ist, glaube ich, inzwischen überall da. Und es gibt auch, ja, gesagt, diese ersten Ansätze, GovTech Campus, das ist jetzt auch noch nicht so alt. Die Konsultationen, die ich eben genannt habe, die sind auch allererst aus den letzten Jahren. Also das Bewusstsein ist da und es wird experimentiert mit solchen Möglichkeiten, Innovationsnetzwerke aufzubauen, sich stärker zu vernetzen mit Zivilgesellschaft, Startups, Wissenschaft. Das muss einfach noch, ja, einfach ein bisschen stärker etabliert werden. Also wie gesagt, diese Anfänge, das muss erstmal sich so ein bisschen setzen. Wie arbeitet man zusammen? Was klappt am besten? Und dann geht es vor allem, glaube ich, wirklich darum, auch zu schauen, wie kann ich diese Impulse, die ich bekomme, wie kann ich die auch tatsächlich dann stärker in die Umsetzung bringen? Wie kann ich meine Prozesse so verändern, dass der Staat diese Innovation auch stärker aufnehmen kann. Das ist, glaube ich, dann der wichtige Schritt, nachdem dann diese ganzen Piloten, die jetzt gestartet sind, ein bisschen etablierter geworden sind und gezeigt haben, was sie leisten können. Datenlabore in den Bundesministerien wäre so ein anderes Beispiel. Die gibt es auch erst seit 2021. Ne, auch da, das Datenkompetenz in die Verwaltung zu bringen. Das läuft gerade alles an, aber das ist natürlich noch nicht auf dem Stand, auf dem es sein sollte.
Und das Wichtige ist, glaube ich, jetzt bei diesen ganzen Vorhaben auch, die als wirkliche Lernvehikel zu nutzen und nicht zu sagen, so, oh, jetzt haben wir das mal ausprobiert hier, hat irgendwie vielleicht nicht genau so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Also stampfen wir ein Programm vielleicht wieder ein und sagen so, ja, das war jetzt irgendwie nicht so, sondern wirklich auch aktiv immer aus den Sachen zu lernen und dann entsprechend weitere Initiativen, die vielleicht in eine ähnliche Richtung gehen, aber ein bisschen einen anderen Twist haben, beispielsweise irgendwie zu fördern, um eben als Staat lernfähig zu bleiben, also immer weitermachen. Aber wie Nicole schon sagt, da gibt es schon viele Initiativen. Ich glaube, wie üblich dauert es in Deutschland ein bisschen länger. Da sind andere Länder sind da schon ein bisschen früher und auch ob ihre, also kleinere Länder wie Estland beispielsweise oder Singapur sind da immer die Vorzeigebeispiele, aber die sind natürlich einfach viel, viel kleiner und ganz andere Strukturen. Klar, deswegen dauert das in Deutschland, aber in Deutschland, glaube ich, sind wir also gefühlt bewegt sich gerade schon sehr viel in der Richtung. Und das ist sehr schön auch zu sehen.
Keine Angst vorm Scheitern, das habe ich gerade so rausgehört, sondern einfach mal ausprobieren und gucken, was passiert. Ist auch nochmal ein Thema vielleicht für eine andere Podcast-Episode.
Sehr gern.
Wie der Staat Innovation fördern kann, darüber haben wir aber heute hier gesprochen in Restart Digital, dem Podcast des Kompetenzzentrums Öffentliche IT. Ganz herzlichen Dank an Nicole Opiala und Maximilian Kuppi, dass ihr hier gewesen seid bei uns im Gespräch, bei uns im Studio.
Dankeschön.
Die Publikation, über die wir hier ab und an auch gesprochen haben, die gibt's wie immer online unter öfit.de, öfit mit OE. Und falls euch der Podcast gefallen hat, empfehlt uns weiter. Und zwar könnt ihr uns kostenfrei folgen auf Spotify, Apple Podcast und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis ganz bald und schönen Dank fürs Zuhören. Ich bin Philipp Eins.